SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin heute mit Susanne Henn. Hallo. In 5 Wochen ist es soweit. Am 9. Juni ist Wahltag. Kommunal- und Regionalwahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber im Mittelpunkt dürfte die Europawahl stehen. Denn in Brüssel könnte sich die Zusammensetzung des Parlaments ziemlich verändern. Umfragen zufolge werden rechtspopulistische Parteien wie die AfD oder der französische Front National deutlich zulegen. Keine guten Aussichten für Klima- und Umweltschutz.
Also wenn man sich einfach anschaut, wie das Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament aussieht, dann sehen wir einfach, dass die rechtskonservativen und vor allem die rechtspopulistischen Parteien alles, was mit Klima und Umwelt zu tun hat, entweder abschwächen oder komplett boykottieren. Und deswegen müssen wir damit rechnen, wenn wir jetzt einen Rechtsruck im Europäischen Parlament erfahren sollten, dass wir dann mit dem Klimaschutz und mit dem Naturschutz allgemein in Europa nicht vorwärts kommen.
Sagt Johannes Enzle, Landesvorsitzender des NABU Baden-Württemberg. Was genau er im Falle eines Rechtsrucks in Europa befürchtet, dazu gleich mehr hier. Außerdem geht es um die Änderungen im Klimaschutzgesetz, die wahlweise als großer Wurf gefeiert oder als Abschied vom Klimaschutz verdammt werden. Und dann schauen wir uns noch den weltweit größten Solarpark an. Der wird gerade in Indien gebaut. Vor einigen Monaten blockierten wütende Landwirte über Wochen hinweg immer wieder Straßen und Autobahnen in mehreren europäischen Ländern. Sie errichteten Barrikaden, die sie an ihren schlechteren Tagen auch anzündeten. Damit wollten sie ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Weniger Umweltauflagen, mehr Bürokratieabbau. Das beeindruckte auch die Verantwortlichen in Brüssel. Und auch aus Sorge vor den Europawahlen kamen sie den Bauern und Bäuerinnen in einigen Punkten weit entgegen. Thomas Spickhofen.
Im Eilverfahren hat das Europäische Parlament in der vergangenen Woche den Erleichterungen für die Landwirte zugestimmt. Sie sind nun zum Beispiel nicht mehr gezwungen, 4% ihrer Fläche als Brachland liegen zu lassen, damit die Böden sich erholen können. Freiwillig können sie das natürlich weiterhin tun, dann gibt es die entsprechenden Prämien. Auch die Vorgabe, sich an bestimmte Fruchtfolgen zu halten, muss bei extremem Wetter nicht mehr eingehalten werden. Und kleine Höfe, das heißt solche mit weniger als 10 Hektar Land, müssen nicht mehr mit Kontrollen und Strafen rechnen, wenn sie gegen Auflagen verstoßen. Das betrifft nach Angaben der EU immerhin fast 2/3 aller Höfe. Außerdem erhebt die EU wieder Zölle auf die Einfuhr zahlreicher landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine, wenn sie eine bestimmte Menge überschreiten. Betroffen davon sind vor allem Eier, Geflügel und Zucker, nicht allerdings Weizen. Für die Rückkehr der Zölle, die zu Beginn des Ukraine-Krieges ausgesetzt wurden, um dem Land zu helfen, hatten zuletzt vor allem die osteuropäischen Bauern gekämpft, allen voran die polnischen. Schon zu Beginn des Jahres hatte die Kommission ein Vorhaben zurückgezogen, mit dem der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft zurückgefahren werden sollte. Die Grünen im Europaparlament, auch die Deutschen, haben in der vergangenen Woche übrigens gegen die jüngsten Erleichterungen für die Bäuerinnen und Bauern gestimmt. Sie finden, dass mit dieser Rücknahme von Verpflichtungen wesentliche Teile des sogenannten Green Deals der EU-Kommission aus den vergangenen Jahren wieder abgeräumt werden. Die Lockerungen müssen jetzt noch in nationales Recht umgesetzt werden. Und in Deutschland wird das zuständige Landwirtschaftsministerium von einem grünen Politiker geführt, Cem Özdemir.
Und dem Cem Özdemir liegt nicht nur das Wohl der Landwirte am Herzen, sondern auch der Klimaschutz. Und auch da mehren sich auf EU-Ebene Stimmen, die bereits vereinbarte Beschlüsse in Frage stellen, etwa das Verkaufsverbot für Verbrennermotoren oder den schnellen Ausstieg aus fossilen Energien. Klimaschutz, sagt Dr. Götz Reichert, Leiter des Bereichs Energie, Umwelt, Klima und Verkehr beim Zentrum für europäische Politik in Freiburg, wird nicht leichter.
Klar ist, die niedrig hängenden Früchte bei der Klimapolitik, die hat man in den letzten Jahren im Grunde schon geerntet. Und ab jetzt tut's weh. Und zwar sowohl im Geldbeutel der einzelnen Bürgerinnen und Bürger als auch bei der Wirtschaft.
Das klingt nicht so richtig verheißungsvoll. Und diese Unsicherheit nutzen viele rechtsextreme Parteien in Europa, etwa die AfD, der Front National in Frankreich oder auch die polnische PiS. Sie alle eint, dass sie den menschengemachten Klimawandel entweder gleich leugnen oder Klimaschutzmaßnahmen versprechen, die niemandem etwas abverlangen. Die Antwort auf die Frage, wie das funktionieren kann, bleiben sie allerdings schuldig. Doch die einfachen Versprechen, nicht nur in Sachen Klimaschutz, die kommen an. Prognosen zufolge werden rechtspopulistische Parteien in der ganzen EU bei der Wahl zum Europaparlament am 9. Juni deutlich zulegen. Was wären dann die Folgen für Klima und Umwelt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Johannes Enzle gesprochen. Er ist Vorsitzender des NABU in Baden-Württemberg.
Global, das Gespräch.
Herr Enzle, sollte es bei der Europawahl Anfang Juni zum befürchteten Rechtsruck kommen, was würde das denn für den Klimaschutz in Europa bedeuten?
Na, wir befürchten da nichts Gutes, denn es ist ja allseits bekannt, dass zum Beispiel die AfD den menschengemachten Klimawandel leugnet. Und wir merken das ja jetzt schon im Europäischen Parlament und auch im Rat, dass Regierungen und Parteien, die eher im rechten Spektrum verortet sind, sich schwer tun mit ambitionierten Klimazielen, die dann auch tatsächlich umgesetzt werden sollen. Also hehre Ziele aufschreiben, das können alle, aber dann wirklich konkret in die Umsetzung gehen, da wird es dann oft schwierig.
Jetzt gibt es ja schon große Ziele der EU in Sachen Klimaschutz, Stichwort Green Deal. Besteht denn dazu befürchten, dass da Teile dieses Green Deals wieder rückgängig gemacht werden?
Ja, das ist auch unsere Befürchtung und leider ist das ja jetzt schon festzustellen, insbesondere durch die Bauernproteste in den letzten Monaten, die in anderen EU-Mitgliedstaaten noch viel radikaler ausgefallen sind als bei uns in Deutschland. In Brüssel haben ja zum Beispiel Barrikaden gebrannt. Da haben wir schon festgestellt, dass einige Ziele des EU-Green Deals schon zurückgenommen wurden oder abgeschwächt wurden, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft. Auch das EU-Renaturierungsgesetz, was wirklich ein großer Meilenstein wäre, wurde jetzt nochmal vertagt und ich befürchte fast, dass das vor der Wahl nicht mehr auf die Tagesordnung kommt, obwohl das eigentlich schon ausverhandelt war. Und insbesondere der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban ist in letzter Sekunde umgekippt, obwohl sein Umweltminister das schon ausverhandelt hatte und eigentlich zugestimmt hatte. Und da sehen wir einfach, dass mit den Rechtspopulisten sehr schwierig ist, verlässliche Politik zu machen.
Jetzt wurden ja in den letzten Wochen und Monaten einige Dinge verändert, um den Landwirten entgegenzukommen. Die Pestizidrichtlinie, die den Einsatz von Pestiziden in Europa bis 2030 halbieren sollte, wurde gekippt. Beim Thema Artenschutz wurden Zugeständnisse gemacht. Nützt das den Landwirten denn wenigstens was?
Das ist fraglich, ob das den Landwirten wirklich was nützt. Kurzfristig natürlich schon. Kurzfristig denken sie, naja, jetzt haben wir ja einen Erfolg. Aber letztendlich müssen wir ja sehen, jeder vernünftige Mensch weiß, dass wir dringend eine ökologische Transformation in der Landwirtschaft brauchen, dass wir so nicht weitermachen können wie bisher. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wieder irgendein Skandal auftritt, entweder im Bereich des Tierschutzes oder bei den Pestiziden in Gewässern und so weiter und so fort. Das Insektensterben schreitet ja ungebremst voran. Und insofern haben wir das schon öfters erlebt, dass Veränderungen verschleppt wurden und am Ende kam es dann dicke und musste dann sehr schnell gehandelt werden. Und deswegen ist es doch besser, jetzt schrittweise und geordnet den Transformationsprozess in der Landwirtschaft anzugehen, anstatt dann wieder sehr scharfe Einschnitte zu haben. Insofern schadet sich die Landwirtschaft aus meiner Sicht selber, wenn sie sich nicht da auf den Weg der Transformation begibt.
Steht denn zu befürchten, dass andere Berufsgruppen auch in Anführungszeichen Erleichterungen bekommen, wenn sie nur lange und laut genug protestieren, zum Beispiel die Autobauer?
Ja, also leider haben die Regierungen in der EU in den letzten Monaten kein so gutes Bild abgegeben, auch die Ampelregierung in dieser Hinsicht nicht, weil der Eindruck entstanden ist, die Politik ist erpressbar. Man muss nur auf die Straße gehen mit großen PS-starken Fahrzeugen und radikal auftreten, dann lenkt die Politik schon ein. Und das ist kein gutes Bild, das die EU und auch die Ampelregierung hier abgegeben hat aus unserer Sicht. Das macht uns große Sorge und wir stellen uns die Frage, müssen wir jetzt auch mit großen Traktoren irgendwie auf die Straße gehen? Aber das ist in der Form nicht unser Stil. Und außerdem haben wir diese Maschinen gar nicht. Und insofern stellt sich da schon die Frage, was das bedeutet. Und da erwarte ich schon von der Politik, dass sie da mehr Standhaftigkeit hat und auch ihre Politik noch besser erklärt.
Wenn es jetzt tatsächlich zu einem Rechtsruck käme ab dem 9. Juni, was würde das zum Beispiel für den Ausbau der erneuerbaren Energien bedeuten?
Also die rechtspopulistischen Parteien, wie zum Beispiel die AfD, die ja den menschengemachten Klimawandel leugnet, die wollen zum Beispiel zurück zur Atomkraft, die wollen Kohlekraftwerke neu bauen, ans Netz nehmen und letztendlich diesen Wandel hin zu erneuerbaren Energien, der passt denen nicht in den Kram. Und das ist schlicht reaktionär, muss man wirklich sagen. Und natürlich ist zu befürchten, dass Ziele, die formuliert sind, in der EU ausgebremst werden oder sogar rückgängig gemacht werden, wenn rechtspopulistische Parteien im Europäischen Parlament, aber auch in den Mitgliedstaaten Überhand gewinnen.
Also könnte es wirklich sein, dass Kohlekraftwerke reaktiviert neu gebaut werden, nachdem wir jetzt gerade so mühsam den Ausstieg beschlossen haben?
Ich persönlich halte das für unrealistisch, weil am Ende auch die Wirtschaft sagen wird, habt ihr sie noch alle so nach dem Motto, weil das einfach nicht wirtschaftlich ist letztendlich, weil erneuerbare Energien die wirtschaftlichste Energieform ist letztendlich. Aber je nachdem, wie die politischen Mehrheiten ausfallen, ist nichts garantiert, sage ich mal so. Also insofern steht das schon zu befürchten und muss man wissen, dass wenn Rechtspopulisten an der Macht sind, dass es dann sehr düster aussieht für den Umwelt- und Klimaschutz.
Herr Enzler, was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie an den 9. Juni, den letzten Tag der Europawahl, denken?
Ja, für mich ist das ein ganz wichtiger Tag, ein ganz großer Tag. Selbstverständlich gehe ich selber auch wählen und ich kann nur an jede Bürgerin und jeden Bürger appellieren, selber auch zur Europawahl zu gehen. Für mich ist Europa ein ganz wichtiges und großes Projekt des Friedens zum einen, aber eben auch ein Projekt, um die großen globalen Herausforderungen, die wir haben, ob das globale Sicherheitsthemen sind, Migration, aber eben gerade auch beim Klimaschutz oder beim Artenschutz. Diese globalen Herausforderungen, die können wir nur in einem Staatenverbund bewältigen.
Und haben Sie Hoffnung, dass Klima- und Umweltschutz nach dem 9. Juni in der EU noch den gleichen Stellenwert haben wie jetzt?
Selbstverständlich, die Hoffnung gebe ich nie auf. Und dafür kämpfen wir als Umweltverbände und viele Bürgerinnen und Bürger in der EU kämpfen dafür ja auch. Die Fridays for Future Demos, die zeigen das ja, wie wichtig vielen Menschen immer noch das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist. Und das ist natürlich unsere Hoffnung, dass eine Mehrheit in der Europäischen Union vernünftig ist und proeuropäisch und prodemokratisch.
Das war Johannes Enzle, Vorsitzender des NABU in Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Enzle.
Und wenn Sie genauer wissen wollen, was in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien zum Klimaschutz so steht, einige Umweltverbände, darunter auch der NABU, haben die Wahlprogramme der 6 größten deutschen Parteien ausgewertet. Und was daraus gekommen ist, das können Sie auf www.klimascheck.de nachlesen. Vergangenen Freitag hat der Bundestag nach langen und teils sehr heftigen Diskussionen die Änderungen des Klimaschutzgesetzes verabschiedet. Mussten bisher die einzelnen Sektoren wie Verkehr oder Gebäudebereich die Klimaziele auch einzeln erreichen, geht es jetzt nur noch darum, dass sie bundesweit insgesamt eingehalten werden, egal wer spart. Zustande gekommen ist die Änderung auf Druck der FDP. Denn Verkehrsminister Wissing hat in seinem Sektor nicht nur die Ziele krachend verfehlt, sondern sich auch geweigert, die dann eigentlich verpflichtenden Sofortprogramme vorzulegen. Stattdessen drohte er bildzeitungstauglich mit sonntäglichen Fahrverboten. Aber nicht nur im Verkehr, auch im Gebäudebereich wird immer noch deutlich zu viel CO2 ausgestoßen. Wie sich das mit einer Aufhebung der Sektorenziele bessern soll, das bleibt Regierungsgeheimnis. Doch die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharine Dröge, verteidigte den Kompromiss.
Dieses Land ist erstmals in der Lage, das Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Und das ist eine historische Leistung dieser Koalition. Wir schaffen das.
Scharfe Kritik an den Änderungen kam von der Opposition, etwa vom CDU-Umweltpolitiker Andreas Jung.
Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter.
Die Umweltverbände sehen das ähnlich. Die Deutsche Umwelthilfe etwa sprach von einem rabenschwarzen Tag für den Klimaschutz. Diese Streitereien mögen inhaltlich richtig sein, aber sie bringen uns nicht weiter, meint Lothar Lenz. In Sachen Klimaschutz müssen wir jetzt endlich handeln, und zwar alle.
Dem Eisbären in der Arktis ist es egal, aus welchem Industrieland in der Welt das CO2 kommt, das ihm die Eisscholle unter den Pfoten wegschmelzen lässt. Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Die ganze Welt muss sich das Verbrennen fossiler Rohstoffe abgewöhnen. Tut Deutschland genug? Es ist ambitioniert, eine Industrienation in den nächsten 2 Jahrzehnten auf Klimaneutralität umzustellen. Viel zu spät hat die Politik damit begonnen, die Absichtserklärungen von Klimakonferenzen in praktisches Handeln umzusetzen. Für die Wirtschaft geht es um Investitionen in astronomischer Höhe. Aber für uns alle geht es um unseren Lebensstil. Der muss sich ändern für ein CO2-freies Land, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Tatsächlich ist die Bundesrepublik schon weit gekommen auf ihrem Weg zur Klimaneutralität. Der CO2-Ausstoß ist deutlich reduziert worden. Das geht vor allem auf das Konto der Windräder und Solarparks. Sie ersetzen einen immer weiter wachsenden Teil des bisher fossil erzeugten Stroms. Im Straßenverkehr dagegen fällt die Bilanz ernüchternd aus. Die Bundesregierung liegt weit zurück bei ihrem Vorhaben, mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, vom Güterverkehr ganz zu schweigen. Es ist zu simpel, nur den FDP-Verkehrsminister Volker Wissing dafür verantwortlich zu machen. Klar, Wissing ist geradezu borniert bei seinem Veto gegen ein Tempolimit. Aber bei der Sanierung der Bahn zum Beispiel kann er auch nur das aufholen, was seine Vorgänger von der CSU in Jahrzehnten versäumt haben. Nein, Klimaschutz, das sind wir alle. Der Pendler auf dem Weg zur Arbeit, die Familie, die in den Urlaub fliegt. Jeder von uns trifft täglich Entscheidungen, gute und nicht so gute. Oder um es frei nach John F. Kennedy zu sagen, frage nicht, was dein Land für den Klimaschutz tut, frage, was du für den Klimaschutz tun kannst.
Indien ist kein Land, an das man als erstes denkt, wenn es um Klimaschutz geht. Denn während Deutschland bis zum Jahr 2030 aus der Kohle aussteigen will, plant Indien bis dahin, seine Kohleproduktion zu verdoppeln. Doch gleichzeitig entsteht dort der bisher größte grüne Energiepark der Welt. In einer Wüste im westindischen Bundesstaat Gujarat finanziert der Milliardär Adani eine gigantische Anlage, in der Strom aus Sonnen- und Windenergie gewonnen werden soll. Denn Indiens Strombedarf wird weiter wachsen. Im Zuge des Klimawandels wird es auch dort immer heißer und nach einer Schätzung der Internationalen Energieagentur werden die Inder bis 2050 allein für ihre Klimaanlagen mehr Strom brauchen, als heute noch ganz Afrika benötigt. Da kommt der Energiepark gerade richtig. Peter Hornung war schon einmal da.
Gautam Adani ist stolz. Stolz auf ein Projekt, das es auf der Welt bisher so nicht gibt in dieser Größe.
In Khavda. Which is in the state of Gujarat.
In Khavda, im Bundesstaat Gujarat, bauen wir den weltgrößten Park für erneuerbare Energien. Er wird eine Leistung von 30 Gigawatt haben. Und er ist unglaublich groß. Er steht auf 538 Quadratkilometern. Das ist mehr als fünfmal so groß wie Paris.
It's more than five times bigger than Paris.
So groß, dass man ihn sogar aus dem Weltraum sieht, ist dieser Energiepark von Gautam Adani, des indischen Milliardärs, der zwischenzeitlich schon mal der zweitreichste Mensch der Welt war. Und der sein Vermögen vor allem mit Kohle gemacht hat und noch immer macht. Superlative jedenfalls sind sein Ding und deshalb soll alles bald noch größer werden, diesmal eben mit Sonne und mit Wind.
We are also aiming to reach.
Wir wollen bis 2030 45 Gigawatt erreichen. Das wäre genug, um jedes einzelne Haus in England mit Strom zu versorgen.
Every house in England.
In der Wüste Kartsch wird dieses Projekt errichtet, da wo die Sonne vom Himmel brennt und der heiße Wind aus Pakistan rüberweht. Nur wenige Kilometer von der Grenze zu Indiens Erzfeind entfernt, wird schon mit Hochdruck gearbeitet. Gigantische Windräder werden aufgestellt und zahllose Solarpanel. Hier soll künftig mehr Energie produziert werden als im bisher größten grünen Kraftwerk weltweit, Chinas Dreischluchtendamm. Das sei auch Ziel seiner Regierung, so Indiens Premierminister Narendra Modi jüngst im Wahlkampf. Die Zeit ist nicht mehr fern, in der Indien das weltweite Zentrum für grüne Energie sein wird.
Green Energy Hub.
Bis 2030 will Indien schon die Hälfte seines Bedarfs aus Erneuerbaren beziehen. Das ist auch dringend nötig, denn das mittlerweile einwohnerreichste Land der Erde ist drittgrößter CO2-Emittent weltweit. Und sein Energiebedarf steigt rasend schnell. Indiens wachsende Mittelklasse trägt dazu bei. Und auch der Klimawandel und seine immer häufiger werdenden Hitzeperioden. Ohne Klimaanlage lässt es sich kaum mehr leben. Das Energiethema sei deshalb zentral, sagt Premier Modi, auch für die Politik seiner hindu-nationalistischen Partei. Der Fokus meiner Partei, der BJP, liegt auf grüner Energie und Eigenständigkeit im Energiebereich. Das macht uns nicht nur unabhängiger, sondern gibt dem Land auch aus ökologischer Sicht Sicherheit. In Mundra, gut 150 Kilometer vom Energiepark entfernt, ebenfalls im Bundesstaat Gujarat, betreibt der Konzern von Milliardär Adani Fabriken, in denen er Schlüsselkomponenten für sein Megaprojekt produzieren lässt. So Turbinenblätter mit 80 Metern Länge und die Sonnenkollektoren. Das Projekt könne gar nicht groß genug sein, sagt der Energieexperte Ashok Malik. Meine Sorge um Indien in den nächsten 5 Jahren ist nicht, dass wir zu viel Energie haben, sondern zu wenig. Eine Wirtschaft, die jährlich wächst um 7% und mehr als 1 Milliarde Menschen, die können viel aufnehmen. Ein grünes Indien allerdings, das ist noch in weiter Ferne. Erst für das Jahr 2070 plant das Land, CO2-neutral zu sein. 20 Jahre später als viele andere Staaten. Mehr als die Hälfte der Energie werde derzeit noch mit Kohle produziert. reduziert, auch wenn die Richtung mittlerweile klar sei, so Energieexperte Malik. Wir werden auch in der Zukunft noch Kohle brauchen, aber der Schwerpunkt wird auf saubere Energie liegen. Und ich denke, was Adani macht, spiegelt Indiens Ambitionen, Hoffnungen und Strategie wider. Bis zur Einweihung seines Megaprojekts muss Milliardär Adani allerdings noch etwas warten. Erst in 3 Jahren, im Jahr 2027, soll der Energiepark fertiggestellt sein.
Aber dann wird er den Anteil Grünstroms in Indien massiv erhöhen. Das war Peter Hornung. Er hier gilt als der lauteste Vogel Afrikas, der Hagedasch. Wer schon einmal im Süden des Kontinents unterwegs war, der kennt seinen Schrei. Und da er ein Frühaufsteher ist, ersetzt er vielen Südafrikanern den Wecker. Auch unserem Korrespondenten Stefan Überbach.
Es ist nicht die Nachtigall und schon gar nicht die Lerche. Wer hier so, lieblich ruft, ist der Boxtrichia Hagedasch aus der großen Familie der Ibisse und Löffler. Nicht irgendein Ibis natürlich, sondern so etwas wie Südafrikas inoffizieller Wappenvogel, den jeder, wirklich jeder kennt und der hier lautmalerisch Hadida heißt, was aber, wenn man das Original noch im Ohr hat, einigermaßen geschmeichelt klingt. Ausgewachsene Tiere werden etwa 75 cm groß, wiegen bis zu 1,5 Kilo und haben eine Spannweite von mehr als 1 Meter. Ihre Federn sind graubraun und schimmern an den Flügeln leicht violett. Die langen, dünnen und sehr spitzen Schnäbel erinnern an orientalische Krummsäbel, mit denen die Hagedasche im weichen Boden nach Insekten oder Regenwürmern suchen. Hadidas rufen gerne und ausdauernd, vor allem dann, wenn sie morgens so ab 3 oder 3:30 ihre Nester verlassen und an den Schlafzimmerfenstern vorbei durch die Gärten fliegen. Schon lange sind die Hagedasche fester Bestandteil der südafrikanischen Kultur. Der Ibis ist ein beliebtes Bildmotiv, von der klassischen Malerei bis zur politischen Karikatur, die dem Hadida in der Corona-Krise sogar eine Maske verpasste. Auch aus der zeitgenössischen Lyrik ist der lautstarke Vogel nicht wegzudenken.
Die Hadidas im Garten sind 2 Hexen, die auf Besen über die Dächer fliegen. Die Hadidas im Garten haben Höhenangst und deshalb so wahnsinnig geschrien.
Hagedasche sind oft in Schwärmen unterwegs und haben sich den ganzen Tag über viel zu sagen. Neuankömmlinge in Johannesburg werden gerne gefragt, habt ihr unsere Hadidas schon gehört? Na klar, denn überhören lässt sich der lauteste Vogel des Kontinents nicht. Sein Spitzname ist schließlich der afrikanische Wecker. Neben ihrer Stimmgewalt haben die Ibisse noch eine andere außergewöhnliche Fähigkeit. Die Vögel können nämlich Vibrationen von Beutetieren im Untergrund wahrnehmen. Forscher der Universität Kapstadt sprechen in einer aktuellen Studie von einem 6. Sinn, einer Verschmelzung von Berührung, Gehör und Echoortung. In der Untersuchung heißt es:
Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Hadidas in der Lage sind, aus der Ferne weiche, wirbellose Tiere wie zum Beispiel Regenwürmer zu finden, die sich im Boden bewegen.
Je feuchter und weicher die Böden sind, desto besser funktioniert dieser Ferntastsinn, weil sich die unterirdischen Vibrationen dann schneller und weiter ausbreiten. Auf der roten Liste der bedrohten Tiere sucht man den afrikanischen Ibis auch deshalb vergeblich. Und weil in städtischen Regionen immer mehr Flächen künstlich bewässert werden, breitet sich der Hagedasch auch in Wohngebieten immer weiter aus. Wer zum Beispiel in Johannesburg lebt und gerne früh aufsteht, kann sich also auf absehbare Zeit den Wecker sparen.
Und mit dem Schrei des Hagedasch, Gesang kann man es ja wirklich nicht nennen, endet heute das Umweltmagazin Global. Uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Machen Sie's gut.